Kennt der ein oder andere von euch diesen Film, The Big Short? Ja, ich sehe ein paar, also nicht so viele. Das ist eine total verrückte Geschichte, die an einer wahren Begebenheit angelehnt ist. Und zwar recherchiert ein Hedgefondsmanager, der sucht nach die geniale Geschäfte, mit denen er einen richtigen Reibach machen kann. Und er stößt dabei in Amerika auf eine riesige Immobilienblase. Das heißt, die stand kurz vorm Zusammenbruch, die stand kurz davor, die ganze Wirtschaft kollabieren zu lassen. Und er findet es raus und er erzählt davon, er geht damit zu die Banker und sagt, ich möchte gern gegen dieses System wetten, das kann man machen, das ist ein bisschen komplex in der Wirtschaft, da kann man einen Haufen Geld verdienen. Und die lachen ihn alle aus. Ihr habt das kurz gesehen, die sagen, du spinnst, Immobilienmarkt, das ist das Sicherste, das sind Steine, die sind fest, das ist Holz, da kann nichts passieren. Und es gibt ein paar Leute, die stoßen auf die Theorie von ihm und die springen voll mit an und die prüfen das nach. Die können das auch nicht glauben, die sagen sich, hey, das kann nicht stimmen. Und prüfen diese Theorie praktisch nach, was der durchgerechnet hat und stellen fest, der hat recht, das stimmt. Und wenn es stimmt, was der sagt, dann wird die ganze Weltwirtschaft zusammenbrechen. Und die wetten drauf, dass das passieren wird und die werden ausgelacht. Und am Ende passiert es, dass die Leute, die vertuschen das bis zum Ende, bis es nicht mehr vertuschbar ist und es bricht alles zusammen. Die ein oder andere von euch waren da vielleicht schon beim Arbeiter, das war 2007, 2008. Allein in Amerika hat es, glaube ich, 6 bis 8 Millionen Leute ihren Job kostet. Millionen haben ihr Haus verloren. Das war ein total krasses Ding, was da passiert ist. Und warum? Erstmal, weil Leute auf einem großen Stil betrogen haben und zum anderen, weil die Leute, die das erkannt haben, denen hat man nicht geglaubt. Wenn es um die Wahrheit geht, dann werdet ihr feststellen, dieses Muster, das kann man immer wieder erkennen. Man versucht, die Wahrheit zu vertuschen, man versucht, die Wahrheit zu unterdrücken, aber am Ende kommt sie ans Licht. Sie lässt sich nicht endgültig verbergen. Bei dem Text, den wir uns heute im Johannesevangelium angucken werden, geht es um eine ganz ähnliche Geschichte. Ein kurzer Rückblick auf letzte Woche zur Erinnerung und für die, die nicht da waren. Es passiert so, dass Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist und da sitzt ein blinder Bettler, der von Geburt an blind ist, am Rand, am Wegesrand. Und Jesus heilt ihn. Er fragt ihn nicht, ob er geheilt werden möchte. Er heilt ihn einfach. Also er macht so eine Prozedur mit ihm, erinnert euch vielleicht dran und dann wird er gesund und wird geheilt. Das ist was, er fragt ihn nicht. Er nimmt ihn da einfach her und macht ihn gesund. Und jetzt ist es so, dass die Leute wissen wollten, hey, warum und wie? Wie kann das sein? Und das ist das, wo wir einsteigen in unsere Geschichte. Ich bin zu schnell. Und zwar im Johannesevangelium Kapitel 9. Ab Vers 13 und ich lese euch mal vor. Sie brachten den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Der Tag, an dem Jesus den Brei gemacht und den Blinden geheilt hatte, war ein Sabbat. Nun fragten auch die Pharisäer den Mann, wie es kam, dass er auf einmal sehen konnte. Er hat mir einen Brei auf die Augen gestrichen, antwortete er. Dann habe ich mir das Gesicht gewaschen und seitdem kann ich sehen. Der das getan hat, kann unmöglich von Gott kommen, sagten einige der Pharisäer. Er hält den Sabbat nicht. Andere aber meinten, wie kann ein Mensch, der sündigt, solche Wunder tun? So kam es unter ihnen zu einer Spaltung. Schließlich wandten sie sich wieder an den, der blind gewesen war. Was sagst du über ihn? Fragten sie. Dich hat er ja von seiner Blindheit geheilt. Er ist ein Prophet, antwortete der Mann. Aber die führenden Juden wollten nicht glauben, dass er überhaupt blind gewesen und nun sehend geworden war. Deshalb ließen sie die Eltern des Geheilten rufen und fragten sie, ist das euer Sohn? Ihr behauptet, er sei blind geboren worden. Wie kommt es dann, dass er auf einmal sehen kann? Die Eltern antworteten, wir wissen, dass das unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Aber wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, wissen wir nicht. Und wer ihn von seiner Blindheit geheilt hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn selbst, er ist alt genug, um über sich selber Auskunft zu geben zu können. Sie gaben ihnen diese Antwort, weil sie Angst vor ihnen hatten. Denn die führenden Juden hatten bereits beschlossen, jeden aus der Synagoge auszuschließen, der sich zu Jesus als dem Messias bekannte. Das war der Grund, warum die Eltern des Geheilten sagten, er ist alt genug, fragt ihn doch selbst. Die führenden Juden ließen den Mann, der blind gewesen war, ein zweites Mal rufen. Bekenne dich vor Gott zur Wahrheit, forderten sie ihn auf. Wir wissen, dass jener Mensch ein Sünder ist. Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht, erwiderte der Geheilte. Aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Was hat er denn mit dir gemacht, wollten sie noch einmal genau wissen. Wie hat er dich von deiner Blindheit geheilt? Ich habe es euch doch schon gesagt, entgegnete er. Aber ihr habt wohl nicht zugehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Da wurden sie wütend. Du bist sein Jünger? Schrien sie ihn an. Wir dagegen sind Jünger von Mose. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat. Aber von diesem Menschen hier wissen wir nicht einmal, woher er kommt. Das ist doch wirklich sonderbar, meinte der Mann. Er hat mich von meiner Blindheit geheilt und ihr wisst nicht, woher er kommt? Wir alle wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Er erhört den, der gottesfürchtig ist und das tut, was Gott will. Hat man denn, solange die Welt besteht, je schon gehört, dass jemand einen Blindgeborenen von seiner Blindheit geheilt hat? Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er solche Dinge nicht tun. Darauf antworteten sie nur, du bist ganz und gar in Sünde geboren. Wie kannst du es wagen, uns zu belehren? Und sie warfen ihn hinaus. Das ist unsere Geschichte heute. Der Mann wird in was reinzogen, was er wahrscheinlich gar nicht so plant hat oder so wollte. Er muss sich mit was auseinandersetzen. Und ich sage, er muss sich mit der Wahrheit auseinandersetzen. Warum Wahrheit? Da komme ich gleich noch drauf. Er muss sich mit der Wahrheit auseinandersetzen, weil Jesus ihn dazu mehr oder weniger zwingt. Er nimmt ihn in diese Geschichte mit rein. Der sitzt eigentlich am Wegrand, das ist ein schönes Bild, aber er nimmt ihn mitten in die Geschichte, er stellt ihn mitten in diesen Raum. Er nimmt ihn mit rein und er muss sich mit was auseinandersetzen. Ich glaube, Jesus macht es bei jedem Menschen im Leben. Er nimmt jeden Mensch aus der Situation und setzt ihn mit was auseinander oder macht, dass er sich mit was auseinandersetzen muss. Ob du möchtest oder nicht. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Als ich noch nicht Christ war, habe ich für meine Verhältnisse ein richtig cooles Leben gehabt. Ich war total zufrieden. Es gab ein paar Kleinigkeiten, wo ich geändert hätte, aber es war eigentlich cool. Und dann setzt mich Gott plötzlich seiner Wahrheit aus. Der Wahrheit über mein Leben, wie er mich sieht, wie ich bin. Und ich musste mich mit dem auseinandersetzen. Ich wollte es nicht. Ich habe den Plan nicht gehabt. Ich habe ihn nicht gesucht. Aber er hat mich mit dem konfrontiert. Und es hat einen Knall gegeben. Es ist nicht immer so spektakulär wie hier. Also er geht nicht immer her und macht einen Blinden gesund, um ihn mit irgendwas dazu zu bringen, dass er sich mit was auseinandersetzt. Aber er macht es bei jedem Menschen im Leben. Früher oder später. Auch die Menschen um ihn rum von diesem Blinden wollten eine Erklärung haben. Was ist da passiert? Was hat sich verändert? Und er konnte es einfach nicht ignorieren. In unserem Text heißt es dann, sie haben ihn vor die Pharisäer geschleppt. Also der ist nicht selber zu denen hin und hat gesagt, hey, liebe Leute, erklärt mir mal, wieso bin ich jetzt sehend worden. Sondern die Leute, die konnten das nicht einordnen, die haben ihn geschnappt und haben ihn dahin zerrt. Er muss sich mit dem auseinandersetzen. Und auf diesen Punkt wird jeder irgendwann kommen, dass er sich mit Wahrheit, mit dem Sinn, mit dem, für was ich bin, was in meinem Leben passiert, was ist, auseinandersetzen muss. Die Frage ist nur, wo suche ich nach einer Antwort? Wo versuche ich zu finden, was Sinn, was Wahrheit ist? Die Leute hier, die nehmen ihn und ziehen ihn zu die Pharisäer. Die Pharisäer waren damals die geistige Autorität bei den Juden. Die haben Vorgeber, wie das Leben zu funktionieren hat, wie Leben mit Gott läuft. Die haben eine genaue Vorstellung gehabt, die haben ein Modell für das Leben gehabt und da konnte man nicht ausbrechen, da war man drin oder draußen. Erstaunlich ist doch, dass die Leute diesen Blinden oder diesen Blindgeborenen nicht dahin ziehen, wo das Wunder angefangen hat. Sie gehen nicht zu Jesus und fragen nach, hey, Moment mal, wie hast du das gemacht? Sie nehmen ihn und bringen ihn zu den Autoritäten, die für sie die wichtigsten Leute waren, die was zu sagen gehabt haben. Jesus sagt mal im Matthäus-Evangelium, fragt er seine Jünger mal, für wen halten mich eigentlich die Leute? Und da kommen alle möglichen Antworten. Da heißt, manche halten ihn für Johannes den Täufer, der war damals tot, wahrscheinlich schon. Andere hielten ihn für Elia, andere für Jeremia, andere für einen Prophet. Die haben alle ihre Vorstellungen gehabt, wer ist dieser Jesus, wer ist er? Aber sie sind nie zu ihm hin wohl und haben gefragt, hey, wer bist du eigentlich? Warum bist du da? Was machst du hier? Wieso tust du die Dinge, die du tust? Die nehmen diesen Blinden, um Erklärung zu finden und bringen ihn zu ihrer Elite, zu ihren Gurus, zu denen, die sagen, wo es lang geht. Und jetzt ist es so, dass die ihre vorhandenen, die haben ihr Modell gehabt, wie das Leben funktioniert und wie es auszusehen hat. Und sie versuchen, diesen Jesus und das, was passiert ist, in dieses Modell reinzustopfen. Sie versuchen, ihn da anzupassen, da reinzukriegen, wo sie denken, wo er rein muss. Sie sagen in diesem Text mal, hey, da geht es um den Messias, also, oder die haben, sind übereinkommen, dass wer ihn als Messias anerkennt, der wird aus der Synagoge, also aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Die haben ein genaues Modell gehabt von dem, wie soll dieser Messias, wenn er mal kommt, wie soll der kommen, was soll der machen, wie soll der sein. Und jetzt kommt dieser Jesus, der macht genau diese Dinge, die der Messias tun sollte, wie es im Alten Testament vorausgesagt war, aber er passt nicht in ihr Modell. Der passt nicht in ihre Philosophie. In die andere Evangelien, zum Beispiel im Lukas 5, benutzt Jesus mal einen Vergleich und er sagt sinngemäß, das, was ich euch bringe, diese gute Botschaft, dieses Evangelium, das ist eine Botschaft, die passt nicht in eure Philosophie. Alles, was ihr euch erdacht habt, alles, was ihr überlegt habt, wie die Welt funktioniert, wie der Mensch funktioniert, das, was ich euch bringe, passt da nicht rein. Und wenn ihr versucht, mich da reinzustopfen, dann wird es zerreißen. Er nimmt ein Beispiel von mal Schlauch und mal neuer Wein. Wenn der gärt, dehnt er sich aus und es gibt eine riesige Sauerei. Jesus passt nicht in dieses Denkmodell. Jetzt haben die aber ein Problem, weil sie haben genau vorgedacht und vorüberlegt, wie das denn hätte sein müssen, wenn der kommt. Und jetzt sind die diesem Konflikt ausgesetzt. Ja, stimmt jetzt vielleicht unser Lebensmodell nicht, unsere Lebensphilosophie? Oder ist der Jesus jemand ganz anders, wie er eigentlich wie er vorgibt zu sein oder wie er eigentlich beweist zu sein? Das Problem bei den Pharisäern war, die wollten die Wahrheit gar nicht finden. Wenn ihr euch mal in Ruhe diesen Text durchlest, die haben schon fertige Meinung gehabt von Jesus, weil er nicht in ihr Bild passt hat, in ihr Modell, und haben dann versucht, alles Mögliche zu machen, damit Jesus nicht der ist, der er war. Dass er nicht der Messias ist, der im Alten Testament vorausgesagt war. Sie haben alles Mögliche unternommen, um Ausrede zu finden, Möglichkeiten zu finden, dass er das nicht sein kann. Weil dann wäre das, was sie gelebt hätten, ihre ganze Autorität, alles, was sie dargestellt haben, hätte keinen Wert mehr gehabt. Wie ist es bei dir, wenn du Wahrheit suchst? Willst du Wahrheit finden? Willst du wirklich Wahrheit finden? Ich glaube, die Pharisäer, die wollten die Wahrheit nicht finden. Sie wollten eine Bestätigung für ihr Modell, für ihr Leben, für das, was sie dargestellt haben. Wie schaut es bei dir aus, wenn Jesus kommt, wenn Jesus dich herausfordert? Willst du die Wahrheit wirklich wissen oder willst du ihn irgendwie mit reinpacken in deine Wahrheit? Die Pharisäer machen echt komische Sachen, damit sie schaffen, Jesus nicht als Messias anzuerkennen. Die Pharisäer waren bekannt dafür, Logiker zu sein, und zwar Logiker bis zum Ende. Die haben alles zu Ende gedacht. Am Anfang von unserem Text steht, dass Jesus den Blinden am Sabbat heilt. Wenn ihr euch in der Bibel ein bisschen auskennt, das ist in den 10 Gebote, heiligt den Sabbat. Das ist ein Gebot. Und die Pharisäer, die haben, damit man dieses Gebot nicht übertreten kann, weil es war ja nicht ganz so klar, was da damit gemeint war, was da alles reinkommt, über 1500 zusätzliche Gebote gemacht. Immer durch logisches Denken sind die weitergegangen und haben Gebote gemacht, um das alles abzugrenzen und keine Fehler zuzulassen. Die waren logisch ohne Ende. Aber in diesem Prozess mit Jesus, in dem sie sich mit ihm auseinandersetzen, verlassen sie ihre Logik total. Sie werfen ihm Sache vor, er ist Sünder, der kann nicht von Gott sein, weil er hält ja nicht unsere Gebote. Und sie verlassen den Weg ihrer Logik. Sie hören auf, eigentlich das zu sein, für was sie steht. Aber die Leute hören trotzdem auf sie. Warum? Warum gehen die Leute zu ihren Autoritäten? Warum überlegen sie nicht selber? Warum akzeptieren sie, was die sagen, ob das jetzt passt oder nicht, ob es logisch ist oder nicht? Warum? Ist es, weil sie so super gebildet sind? Ist es, weil sie diese Autorität haben? Ist es, weil sie Druck ausüben? In der Geschichte wird berichtet, da sagen sie, hey, wer den anerkennt als Messias, der fliegt raus. Der war raus aus der Gesellschaft. Warum glauben die Leute denen? Was sind die Autoritäten in deinem Leben? Auf wen hörst du? Ich habe einen Lieblingsautor, der heißt Adrian Pless, das ist ein Engländer, das ist ein Christ, der die Christen auf die Schippe nimmt ein bisschen, und ich mag es total gern, wenn man über sich selber lachen kann und über die Sache, die man macht, das ist manchmal ein angenehmer Spiegel. Und da gibt es ein Buch, das heißt das Tagebuch eines frommen Chaoten, also wer gern lacht und wer Humor hat, das kann ich echt empfehlen. Und da gibt es einen Abschnitt, da heißt: Heute war ein Gastprediger in der Kirche, hatte eine Mönchskutte an und sagte, Gott ist unser Freund und er mag uns. Alle schielten verstohlen zu Edwin, das war der Gemeindeleiter, alle schielten verstohlen zu Edwin, um zu sehen, ob wir dieser Meinung sind. Merkt ihr was? Was sind deine Autoritäten? Wenn ich mein Leben angucke, dann muss ich beschämend feststellen, ich war da sehr selektiv. Ich habe in meinem Leben Leute gehabt, wo ich dachte, der hat mir was zu sagen und der nicht. Wenn ich den Benni nehme, hätte ich gesagt, oh, ich weiß nicht, der Benni, ich glaube, der hat mir nichts zu sagen. Nico, oh, vielleicht schon eher, der kennt mich ganz gut. Aber ich habe selektiv Autorität in meinem Leben zugelassen und habe andere ausgesperrt. Und ich glaube, ich für mich muss feststellen, dass ich manches Mal Gottes Rede in meinem Leben nicht gehört habe, weil ich einfach sortiert habe und selber festlegen wollte, wer mir was zu sagen hat. Was wäre denn eine positive Autorität? Weil Autorität ist ja nicht per se schlecht. Was macht eine positive Autorität aus? Was macht ein guter Lehrer aus? Eine positive Autorität, die ermutigt dich zum Denken. Die wird dir nicht alles vorgeben, was falsch und was richtig ist. Sie wird eine Hilfestellung sein. Sie wird selber hinterfragbar sein, transparent sein. Ein Stück weit ist so Gott auch. Gott ruft niemand ins Dunkle oder verlangt von niemand der Sprung ins Dunkle, sondern er ist offen, der ist transparent. Er sagt, was Sache ist. Er macht kein Geheimnis daraus. Was sind deine Autoritäten? Auf wen hörst du in deinem Leben? Bei diesem Blinden passiert jetzt, oder bei diesem Blindgeborenen, der jetzt sehen kann, passiert eine interessante Entwicklung. Er muss sich genauer mit Jesus auseinandersetzen. Ihm bleibt nichts anderes übrig. Er hat nicht danach gefragt, er wird einfach in diese Geschichte mit reingenommen. In dem Text von letzter Woche, da wird er gefragt, wer hat dich gesund gemacht? Und er sagt, der Mensch Jesus. Okay, war ein Mensch, so wie ich sagen würde, okay, der Dr. Huber oder der Professor Müller, die haben mich behandelt und ich bin gesund worden, okay. Jetzt während diesem Verhör verändert sich das. Sein Blick auf Jesus verändert sich. Indem ihm die Pharisäer so ins Kreuzverhör nehmen und ihn sich mit dieser Sache und er sich mit diesen Dingen so auseinandersetzen muss, denkt er drüber nach. Ich glaube, er fängt drüber an nachzudenken, was ist da eigentlich passiert und wie kann das sein? Und er weiß natürlich, was diese Pharisäer sonst so vorgeben haben, was sie gelehrt haben, wie sie von Gott geredet haben und was sie gesagt haben, wie dieser Messias sein wird und wie er kommen wird. Und während diesem Verhör, da bin ich mir sicher, bemerkt dieser Ex-Blinde die Unlogik von diesen Pharisäern. Er merkt diese Argumente, hey, die passen gar nicht, die stimmen gar nicht, die widersprechen sich doch selber. Und in der Mitte von diesem Verhör wird er gefragt, was denkst du, wer war das? Und er sagt, ein Jesus, das muss ein Prophet gewesen sein, weil das, was er gemacht hat. Und das Verhör geht weiter und die verstricken sich in ihrer Unlogik. Und als er zum Schluss gefragt wird, ja, was denkst denn du oder wer war das denn, dann sagt er, hey, Jesus muss von Gott sein. Es bleibt gar nichts anderes übrig. Nach eurer Logik, alles, was ihr mir bisher erzählt habt von Gott, alles, was ich kenne von Gott, das, was er gemacht hat, Gott hört kein sündiger Mensch. Also wenn ihr sagt, der muss ein Sünder sein, gib Gott die Ehre. Hey, das passt doch nicht. Der muss von Gott sein, sonst hätte mich nie, sonst hätte mich nicht gesund gemacht. Und was mir total gut gefällt an dieser Sache und worauf ich nachher noch komme, ist, der lässt sich nicht einschüchtern. Er wird mit was konfrontiert, wo er eigentlich gar nicht wollt, fängt an mitzudenken in diesem Prozess und kriegt da ziemlich einen Gegenwind, indem er anfängt mitzudenken, mit den Argumenten mitzugehen und seine Schlüsse zu ziehen. Aber er lässt sich nicht einschüchtern. Und die Reaktion von diesen Pharisäern, das ist wieder, zumindest fällt mir das so auf, ein wiederholtes Muster. Wenn Leute hinterfragt werden, die eigentlich nicht hinterfragt werden wollen oder nicht hinterfragt werden können oder es zumindest meinen, dass man sie nicht hinterfragen kann. Wenn ihr euch diesen Film mal anschaut, es gibt drei Gruppen in diesem Film The Big Short, die davon überzeugt sind, dass dieser Mike Burry recht hat mit seiner These, dass diese Immobilienblase platzen wird und dass das alles untergeht. Die haben daran festgehalten, und die haben voll den Gegenwind gekriegt. Die sind ausgelacht worden, als dieser Mike Burry, der geht dann zu die Banker und dann sagt, ich würde gern gegen diese Immobilien wetten und ich setze hier 100 Millionen, da 200. Die haben sich totgelacht über dem, die haben gedacht, die machen das Geschäft ihres Lebens mit einem Idiot. Die haben sich die Zahlen nicht anguckt, die waren nicht bereit, sich mit dem wirklich auseinanderzusetzen, weil es nicht in ihre Wahrheit passt hat. Es hat nicht in ihr Modell passt. Wenn ihr euch mal ein bisschen so in die Medien umguckt, werdet ihr immer wieder auf so, ich nenne sie mal, Wahrheitssuche stoßen. In der Politik, in der Gesellschaft, in der Wissenschaft, überall. Und ihr werdet vielleicht feststellen, wenn ihr euch mit diesen Dingen auseinandersetzt, hey, da gibt es genau solche Schablone. Wenn ich aus diese rausdenke, dann kriege ich ein richtiges Problem. Dann kriege ich ein Problem wie diese Ex-Blinde, dann werden die Leute nicht mit mir mitdenken und mit mir zu Ende denken, sondern ich kriege eins auf die Nase, ob das jetzt logisch ist oder nicht. Sinnbildlich dafür in unserer Geschichte stehen die Eltern von ihm, von diesem Blinden. Die wollen sich da komplett raushalten, weil sie wissen, hey, wenn ich das zu Ende denke und wenn ich auf einen anderen Schluss komme wie meine Anführer, dann werde ich rausfliegen, dann bin ich raus. Wenn ich nicht mit dem Mainstream mitgehe, dann bin ich raus. Dann haut es mich raus. Ich kenne diesen Spruch vielleicht, was nicht sein darf, kann nicht sein. Auch wenn objektive Argumente dafür sprechen. Ich bin sicher, wer ehrlich nach der Wahrheit sucht und wer sich mit der Wahrheit auseinandersetzt, so wie es dieser ehemalige Blinde tun muss, der hat gar keine Wahl gehabt, wer da ehrlich und offen ist, der wird die Wahrheit finden. Der wird rausfinden, was stimmt und was stimmt nicht. Und es gibt viele Beispiele von Leuten, wo das genauso eintroffen ist. Ich lese sehr gern und ich liebe Bücher von C.S. Lewis. Manche kennen ihn von den Narnia-Filmen, aber der hat noch ganz andere, ganz coole Sachen geschrieben. Und es war so ein Typ, das war ein Logiker durch und durch. Und der hat durch seine Forschungen, der hat Gott nicht gesucht, der war eigentlich Atheist, aber er war offen für die Wahrheit und für Argumente und hat sich mit den Dingen bis zum letzten Punkt auseinandergesetzt und irgendwann kommt er auf diesen Punkt, hey, es muss einen Gott geben. Hey, der ist nicht mal Christ worden am Anfang, sondern der hat gemerkt, es muss einen Gott geben, dem muss ich nachfolgen. Wenn ihr euch mal die Biografie von ihm angucken wollt, das heißt Überrascht von Freude, das ist der Hammer. Und so Leute findet ihr massenhaft, wer ehrlich nach der Wahrheit sucht, der wird sie finden. Jetzt ist in dieser Geschichte ganz, ganz cool zu sehen, also nicht in unserem Abschnitt, sondern davor fängt es an, die Wahrheit zu finden, das nimmt ein bisschen Druck von uns weg, die Wahrheit zu finden, das liegt in erster Linie nicht an uns, nicht sofort, sondern Jesus ist derjenige, der den Anstoß gibt. Jesus stößt diesen Blinden in diese Diskussion rein, ob er will oder nicht. Und er hat mich in eine Sache reingestürzt, wo ich mich mit mir selber auseinandersetzen muss. Und ich muss gucken, was kommt jetzt? Was passiert jetzt als nächstes? Er hat mir einen Spiegel vorgehalten, wie ich bin und was es für Konsequenzen hat. Und ich muss darauf reagieren. Also der Anstoß kommt von Jesus und es kommt bei jedem im Leben. Ich möchte euch keine Angst machen, eigentlich ist es eher Hoffnung. Wer möchte nicht gerne die Wahrheit finden? Wer wird gern von seinem Leben sagen, hey, ich habe mein Leben Lüge nachgelebt, bin der Lüge nachgelaufen? Das ist was Positives, wie du damit umgehst. Das hängt von dir ab. Lässt du dich auf die Wahrheit ein? Lässt du das zu in deinem Leben? Bist du bereit, dich mit der Wahrheit auseinanderzusetzen? In unserem Film The Big Short halten die Jungs, die zur Entdeckung gemacht haben, die halten bis zum Schluss an dieser Wahrheit fest. Der eine, der wird verklagt von seinen Investoren. Die eine, die denken, sie haben alles verloren, weil sie ihr ganzes Geld in diese Wette reingesteckt haben. Aber sie halten dran fest. Es gibt Möglichkeiten, da auszusteigen. Es gab Möglichkeiten, vorher zu sagen, hey gut, okay, wir haben es versucht, blaues Auge, ich gehe da raus. Nee, das ist egal, ob es jetzt wahr ist oder nicht, aber den Stress tue ich mir nicht mehr an. Aber die halten fest. Und jeder von denen macht einen Wahnsinnsgewinn. Der Hedgefonds von diesem Michael Burry, der macht über 400% Profit, weil er an dieser Wahrheit festhält. Ich möchte dich heute Abend dazu ermutigen, zu denken, nachzudenken. Lass dich nicht von Totschlagargumenten niedermachen oder am Denker zu hindern, wenn Leute dich auslachen oder sagen, hey, das ist altmodisch oder das ist bescheuert, sowas denkt man gar nicht nach. Das ist schon alles schon klar. Ich möchte dir Mut machen, lass dich nicht vom Nachdenken, von der Suche nach der Wahrheit abhalten. Leider ist bei uns in der Gesellschaft die Atmosphäre sehr, sehr oft so, dass Wahrheitssucher eins auf den Deckel kriegen. Das ist in Kirche nicht anders wie in Gemeinde, in der Gesellschaft nicht anders, egal wo du hinkommst. Wenn ihr an Martin Luther denkt, das war einer, der ist auf die Wahrheit gestoßen und das war das Chaos, was für ihn ausgelöst worden ist. Aber lass dich nicht unterkriegen, bis du die Wahrheit gefunden hast, bis du dir sicher weißt, hey, das ist es, das ist die Wahrheit. Als Gott mich mit der Wahrheit konfrontiert hat über mein Leben, er hat mich damit konfrontiert, hey Peter, dein Leben führt auf direktem Weg nicht zu mir, es führt in die Hölle. Dein Leben führt, das ist ein Schrott. Du brauchst mich, du brauchst ein neues Leben, damit das Leben einen Sinn macht, musste ich mich entscheiden. Glaube ich dieser Wahrheit, nehme ich diese Wahrheit an und lebe ich sie. Ich habe mich für die Wahrheit entschieden und ich muss sagen, das ist das Beste, was mir bisher im Leben passiert ist. Es ist nicht unkomplizierter geworden, aber das war der Hammer. Und diese 400% Erlös oder Gewinn, die dieser Mike Burry gehabt hat, das ist ein Klacks gegen das, was ich gekriegt habe. Deshalb möchte ich euch Mut machen und ich möchte euch motivieren. Sucht diese Wahrheit, lasst sie nicht los. Wenn Jesus das anstößt in eurem Leben, lasst nicht los. Die Hauptfigur in unserer Geschichte, der geheilte Blinde, der hält an der Wahrheit fest. Er wird aus der Gesellschaft ausgeschlossen, er fliegt raus. Aber ist das alles? Ist das das Ende der Geschichte? Wie es mit dem geheilten Blinde weitergeht, werdet ihr diese Woche nicht erfahren. Hat er einen Gewinn gemacht oder nicht? Was passiert mit ihm? Sondern müsst ihr warten, bis der Jochen dran ist nächste Woche. Ich kann euch sagen, es ist spannend, es geht spannend weiter. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Und ich würde jetzt noch gerne am Schluss beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du einen Anstoß in meinem Leben gegeben hast, um über dich und über die Wahrheit, die du gibst, nachzudenken. Und ich möchte dir danken, dass du das bei jedem von uns im Leben machen möchtest. Und ich danke dir, dass du nur darauf wartest, dass wir zu dir kommen und dass wir bei dir die Antworten kriegen, die wir brauchen für unser Leben. Und ich danke dir, dass du da jeden von uns im Auge hast und dass du keinen vergisst und dass du jedem danach gehst. Amen.